gesellschaftlich muss ja auch gesehen werden, was ist denn jetzt wirklich wichtig zu lockern? Also klar, Fußball hat schon einen extrem großen Stellenwert, weil es einfach der Volkssport Nummer eins ist. Ich glaube, viele Leute würden sich auch wirklich freuen, wenn sie aus ihrer Lethargie und Langeweile zu Hause ein bisschen Abwechslung bekommen und wenn es halt schon nicht im Stadion ist, dann wenigstens vom Fernsehen den Verein anschauen können. Aber was ist denn mit den ganzen Schulen und Kindergärten? Da wird ja riesig viel Zeit verpasst. Die Leute, die jetzt vielleicht auch zu Hause bleiben müssen, ja, die ihre Kinder aber gleichzeitig auch betreuen müssen, weil die nicht irgendwie in den Kindergarten oder die Schule gehen können, das ist ja erstmal, glaube ich, viel wichtiger, dass das einfach gelockert wird, dass da wieder so ein Stück weit Normalität reinkommt. Und ich glaube, dann muss man sich wahrscheinlich erst Gedanken über einen Fußball machen.
Badkurvenversteher, der MDR Sachsen-Anhalt HFC-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Badkurvenversteher, dem MDR-Podcast über den Halleschen FC. Mein Name ist Oliver Leiste und mir zugeschaltet via Skype ist HFC-Spieler Jan Washausen. Hallo Jan.
Hallo Oliver, grüß dich.
Hi, du bist zum dritten Mal zu Gast im Badkurvenversteher. Das hat bislang, wenn ich es richtig überblicke, noch kein Spieler geschafft. Das schaffen auch die meisten Trainer nicht. Also große Ehre für dich.
Wie es aussieht, komme ich immer in die Hall of Fame bei dir, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also du gehörst ja auf jeden Fall auch zu meinen Favoriten, muss man ganz klar sagen. Wir wollen heute über deine Zeit im Homeoffice sprechen, wollen darüber sprechen, wie die Saisonfortsetzung aus Spielersicht aussehen könnte, aussehen müsste. Und wollen im zweiten Teil dann so ein bisschen einfach über unsere All-Time-Lieblingsspieler sprechen. Genau wie mit Marian Unger vor 2 Wochen die Folge oder vor ein paar Wochen die Folge, könnt ihr euch auch gerne nochmal anhören. Soll das Ganze natürlich auch ein bisschen Unterhaltung sein und wir wollen euch ein bisschen eine kurzweilige Zeit bieten und deswegen freue ich mich sehr, dass du dir diese Zeit heute nimmst, Jan.
Gerne, lass uns loslegen.
Ja, wo treibst du dich gerade rum?
Gerade bin ich in der Nähe von Frankfurt in Aschaffenburg in Quarantäne bei der Familie meiner Freundin. Und gerade halt auch in ihrem Kinderzimmer, ganz, ganz süß.
Ah ja. Und da hast du jetzt auch die ganze Zeit verbracht, die ganzen letzten Wochen, oder?
Den Großteil der Zeit, ja. Jetzt zu Ostern haben wir gedacht, so, wir haben uns lang genug hier selbst abgeschottet. Da haben wir jetzt meine Familie mal besucht in Göttingen. Das Gute war, schönes Wetter, wir haben einen Garten, das heißt, wir haben uns nicht alle auf 3 Zentimeter aufeinander rumgehockt, aber es war trotzdem schön, die ganzen mir sehr gut bekannten Gesichter mal wiederzusehen.
Genau, unter anderem dein Bruder, der hier auch schon im Podcast mal eine Rolle gespielt hat.
Genau, ich habe ja 2 Brüder, beide Brüder auch. Ein FIFA-Turnier. Ich kann mal vorwegnehmen, dass ich da eventuell nochmal ins Turnier mit eingreifen werde. Und da muss ich mich, was FIFA angeht, natürlich zu Hause nochmal ein bisschen einspielen gegen die Brüder.
Und waren die gute Sparringspartner, oder?
Ja, also irgendwie gefühlt machen die das auch mehr und besser als ich. Aber man hat gemerkt, so in den 2 Tagen, wo man gespielt hat, ich habe eine gute Entwicklung genommen und wir haben so eine ewige Tabelle gehabt, da ging es am Ende doch sehr knapp zu. Also ja, war ein gutes Sparringspartner, muss man sagen.
Okay, na vielleicht fragst du den Jannis Vollert nochmal, der kann das ja ganz gut, glaube ich.
Ja, gut, also das ist, ich meine, ich kann auch nur mit den Top-Mannschaften, wo ein Mbappé vorne drin ist, der halt irgendwie ungefähr 1000 Speed hat und dann in die Tiefe laufen. Wenn das dann irgendwie so gedrosselt ist, dass jeder irgendwie eine gleich starke Mannschaft hat, wo ich keinen habe, der richtig Tempo hat, weiß ich auch nicht, wie ich das Spiel da bei FIFA online gestalten soll. Bin ich mal gespannt.
Okay. Ja, wenn du nicht FIFA spielst oder irgendwie in Göttingen Ostern verbringst, was machst du so den ganzen Tag?
Also erstmal ist geil, ich stelle mir morgens einfach gar keinen Wecker. So, das ist eigentlich schon mal super. Trotzdem innere Uhr, so 8, 9 bin ich dann trotzdem meistens wach. Ja, dann versuche ich auf jeden Fall jeden Tag einmal eine Sporteinheit einzustreuen. Jetzt von dem ganzen harten Wald- und Betonläufen habe ich jetzt ein bisschen leicht gereiztes Knie. Also bin ich jetzt nur auf Krafttraining umgestiegen. Ja, einfach Sachen, um dich selber weiter fit zu halten, ne? Krafttraining, Seilspringen und so weiter. Das ist so die Regel. Ja, und dann kommen halt mal irgendwie Sachen dazu, die irgendwie anstehen. Mal im Garten eine Runde Holz hacken oder mal 2 Tage hier auf dem eigenen Bau ein bisschen mithelfen, die Betonverdrahtung da ordentlich ja, hinzubiegen. Also alles Arbeit, die ich so auch noch nie gemacht habe, aber schon harte Arbeit ist. Ja, deswegen ist wirklich harte Arbeit. Da kann man froh sein als Fußballer, dass man das vielleicht nicht jeden Tag machen muss.
Aber ist vielleicht auch mal eine ganz schöne Abwechslung, oder?
Also in den 2 Tagen hat es richtig Spaß gemacht, wirklich. Es war auch gutes Wetter. Ich hatte richtig schön Sonnenbrand reingeholt, die Handwerkerbräune geholt, wie es sich gehört. Und ich habe gemerkt, ich habe einen Muskelkater in dem hinteren Oberschenkeln gehabt, wie ich noch nie erlebt habe, weil du halt den ganzen Tag wie so Reispflücker auf dem Feld in Asien stehst du da, Kopf runtergebeugt mit deiner Drahtzange und verdrahtest die Dinger da miteinander, dieses Gerüst, dieses Gestell, damit der Beton dann vernünftig eingegossen werden kann. Also ich habe, wie du merkst, auch selbst ein bisschen was dazugelernt.
Das wäre jetzt eine meiner nächsten Fragen gewesen. Es war auch, glaube ich, bei den Kollegen von der MZ zu lesen, dass du dich jetzt ein bisschen im Kochen versuchst. Dann gab es diese Insta-Story vom Verein, wo man dich hat puzzeln sehen. Was hast du in dieser Zeit gelernt, außer wie man jetzt Betongestelle verdrahtet?
Also Kochen, ja, da habe ich jetzt nicht groß was gelernt. Da habe ich so das, was man kennt, so, da wollte ich mir jetzt auch keinen riesen Aufwand noch irgendwie zusätzlich machen. Obwohl jetzt eigentlich die Zeit wäre, wo man sagen könnte, okay, jetzt kannst du dir mal richtig Zeit nehmen. Ja, aber ich hatte irgendwie keine Lust auf Experimente. Also da gab es nur diese klassischen Geschichten, Curry, Nudeln, Salat, was auch immer. Puzzeln, ja, da habe ich mich auf jeden Fall auch weiterentwickelt. Ich bin auch noch da dran. Gestern haben wir das letzte Puzzle auch noch gelöst, haben aber schon wieder ein neues in der Hinterhand.
Wie viele hast du jetzt schon gemacht in der Zeit?
Ja, ich glaube, wir haben jetzt 3 oder 4. Das sind halt meist diese Tausender-Puzzle.
Ja.
Und ja, also klar guckst du dann nach Farben, Mustern, was könnte wohin passen. Dann guckst du halt, okay, der hat irgendwie eine ganz besondere Form. Dann suchst du dann in einem Riesenhaufen diese einen Stein, um dich weiterzubringen. Ist schon so eine halt meditative Aufgabe irgendwie. Also bist da gut konzentriert, denkst an nichts anderes, ist auch mal ganz angenehm. Ne? Und ja, ansonsten treibe ich hier so meine PlayStation-Karriere auch ein bisschen voran, aber immer mal so nebenbei, wie Zeit und Lust ist.
Mhm. Aber FIFA haben wir jetzt schon gesprochen, da musstest du ein bisschen üben. Was spielst du sonst so?
Ja, sonst eigentlich Fortnite. Also ich meine, ist auch relativ bekannt, das Spiel. Ja, diese Ballerspiele, Call of Duty und so, bin ich jetzt nicht der Riesenfan von. Da wollten mich meine Brüder von überzeugen. Aber ich sag mal so, die haben mich noch nicht so richtig gecatcht. Also die haben mich noch nicht so richtig da ins Boot mit reingeholt. Ich glaube, bin zu alt, mich umzustrukturieren. Ich bleib bei meinen alten Sachen.
Verstehe. Hast du in deiner Karriere schon mal so viel frei gehabt?
Nee, witzigerweise, warte mal, jetzt haben wir 5 Wochen ungefähr, würde ich sagen. Ne?
Ja.
Also einmal schon, aber das war halt auch nicht so ein schöne Geschichte, weil das war ja, nach meinem Kreuzbandriss, als ich dann irgendwann vertragslos war und dann in der Arbeitslosigkeit war. Halt auch nur die Sommerpause und dann nochmal 3, 4 Wochen weiter, aber trotzdem bist du halt, ja, kriegst dein Geld vom Arbeitsamt. Und bist dann halt so in der Luft, weiß nicht, ja, wird jetzt was kommen, worauf warte ich jetzt, weil hast du natürlich Angebote, aber jedes Angebot willst du dann auch nicht annehmen, weil du sagst, ja, okay, nee, da verkaufe ich mich ja komplett unter Wert, soll schon was Vernünftiges bei sein mit Perspektive und ja, du hängst in der Luft, machst dir viele Gedanken, das ist halt auch irgendwie, ja, so ein bisschen vergleichbar mit jetzt, auch keine optimale Situation, ne?
Aber es ist schon krass, ne, dass so eine normale Sommerpause, also das erzähle ich ja auch immer ganz vielen, die mich dann fragen, was ich so im Sommer mache als Fußballreporter, wo ich sage, naja, effektiv ist die Sommerpause 2, 3 Wochen lang und bei euch ist es ja ähnlich, gerade in der dritten Liga. Ja, sind die Pausen sehr, sehr kurz. Kann ich mir schon vorstellen, dass das jetzt ungewöhnlich ist, dass man dann eben mal 5 Wochen am Stück mindestens frei hat.
Ja, was du dir halt wünschen würdest, also klar, gezwungenermaßen ist es schön, weil man jetzt wirklich auch mal haben längere Zeit mal mit der Familie ist, die sonst halt oft auch zu kurz kommen. Weil sonst ist es ja so, hätten wir jetzt eine Sommerpause von 5, 6 Wochen, da hätte sie gesagt, boah, Wahnsinn, ich habe eh selten Zeit zu reisen, ich mache jetzt eine schöne Reise, ich fliege mal, keine Ahnung, nach Asien, irgendwas, was weiter weg ist, Asien oder Südamerika, Mittelamerika, irgendwas, wo man immer mal gerne hin möchte, was man aber sonst nie schafft, weil es sich nicht lohnt, das mal für 10 Tage zu machen oder so. Und jetzt hat man halt die ganze Freizeit, kann die Reisen halt aber trotzdem nicht machen. Ist halt irgendwo auch, auch ein bisschen blöde, ne?
Genau. Bist du auch bei Netflix unterwegs?
Oh ja, gestern Haus des Geldes durchgeguckt, hat mich wieder gut eingefangen, die Serie.
Der Jan möchte gern wissen, außer Haus des Geldes, was hausen dir bei Netflix so rein, wenn du Langeweile hast?
Ja, man hat ja schon viel geguckt. Also ich bin auch schon echt ein ganz fleißiger Seriengucker, so abends dann nochmal zwei, drei Folgen vorm Einschlafen. Also Haus des Geldes habe ich geguckt, Walking Dead lief jetzt nicht unbedingt auf Netflix zum Schluss, aber habe ich auch durchgeguckt. Und da gab es halt irgendwie auch jetzt über die Jahre halt irgendwie 7 Staffeln oder 10 Staffeln, keine Ahnung, war auf jeden Fall ein gutes Stück. Ozark gucke ich jetzt, habe ich noch offen. Ozark. Von so einem, ja, so ein Typ mit seiner Familie, der Geld wäscht für die Mafia und sein Partner die Mafia betrügt. Und um sein Leben zu retten, muss er halt in die Ozarks, was halt irgendwie nur so eine Touri-Gegend ist, wo im Sommer was los ist, mit ganz viel Seen und Wäldern. Und muss da halt irgendwie anfangen, Geld zu waschen, weil er dem aufgeschwatzt hat, dass er eine Riesenmöglichkeit gefunden hat, alles, was der Kollege sozusagen in Mafia geklaut hat, wieder reinzuholen. Ist ganz cool, ist ganz interessant auf jeden Fall.
Ah ja, sehr cool. Ich gucke immer The Crown. Das ist so jetzt, ich war nie ein großer Seriengucker, aber mit der habe ich jetzt nochmal angefangen. Die hat mich irgendwie gecatcht, so, ja.
Habe ich mal den Trailer gesehen, aber kann ich dir jetzt nicht sagen. Ich habe echt auch keine Ahnung. Ist es irgendwie so? Das ist das irgendwie, spielt das irgendwie so vor 100 Jahren, so ein bisschen mittelaltermäßig, oder was war das?
Naja, vor 100 Jahren war jetzt das Mittelalter auch schon eine Weile her.
Ja, gut,
Nee, da
sagen
geht
wir
es
halt,
um.
keine Ahnung.
Da geht es um Elisabeth II., also die Königin von Großbritannien. Und so im Prinzip ab dem Moment, wo sie den Thron besteigt und dann, was sie so erlebt und was ihr Mann, Prinz Philipp, erlebt und ihre Schwester, Princess Margaret. Und so strickt sich das so ein bisschen und gleichzeitig aber auch so mit den politischen Verstrickungen dieser Zeit. Also ich vermute mal, da ist noch Potenzial bis heute. Ich habe jetzt zwei von drei Staffeln weg und ja, da sind sie jetzt gerade mal 10 Jahre gekommen, also von 1952 bis 364. So,
Ah, okay.
dritte Staffel, weiß ich jetzt nicht, wie weit die geht, aber da ist auf jeden Fall ja noch reichlich er zu erzählen bis hin zum Brexit. Und das ist super spannend. Und ich habe ja auch Anglistik studiert und einfach ein großes
Ja, gut,
Faible
na
so
klar.
für Großbritannien und auch für die Königsfamilie und so. Und da finde ich das sehr, sehr spannend, das so nachzuvollziehen, ja.
Aber merkst du dann viel, dass da viel irgendwie jetzt, weil es irgendwie besser in den Kontext passt, irgendwie filmisch angepasst wurde, oder halten die sich schon extrem an die Wahrheit dabei, so was geschichtliche Hintergründe angeht und sowas?
Also so im Detail kannte ich die ganzen Hintergründe ja auch nicht, aber ich lese dann, während ich gucke, immer so ein paar Sachen nach und so die Kernelemente, die stimmen schon. So, also
Okay.
mit Sicherheit immer mal ein bisschen was dazu gedichtet, aber selbst die Partner von Princess Margaret, und die hatte viele, die passen alle.
Da
Also
gäbe es jetzt ein Schimpfwort für, was man der andichten könnte, aber das lassen wir mal beiseite.
genau. Ja, nee, also das passt soweit, das ist relativ nah dran, würde ich sagen.
Okay, cool. Nee, hatte
Ja.
ich noch nicht auf dem Schirm.
Wie läuft denn bei dir so das Studium? Machst du da derzeit ein bisschen
Ich bin
mehr?
noch durch. Also darf ich ja fröhlich verkünden. Ich bin komplett durch jetzt. Ich habe meine Diplomarbeit abgegeben. Das war noch ein bisschen hektischer Stress im Trainingslager. Wie es halt immer so ist, dann hast du noch Probleme mit Abgabefristen, weil ich natürlich keiner bin, der extrem weit im Voraus plant und das alles angeht. Also alles wieder auf den letzten Drücker. Ich musste halt, ja, also das Ding war schon fertig, aber mit der Formatierung, alles, was noch zukommt. Ja, und dann ja, habe ich letzten Reste irgendwie auf dem Weg zum Testspiel irgendwie im Trainingslager noch kurz weggeschickt.
Ach so,
Aber ich.
deswegen hast du im Trainingslager auch immer ausgesetzt, weil du die Arbeit noch fertig kriegen musstest.
Du wirst ja lachen, am Trainingslager habe ich komplett durchgezogen, ne? Also mal keine Fehlermeldung hier ausgeben. Ich glaube, eine Einheit habe ich vielleicht mal weggelassen,
Ach
glaube ich,
so,
so
du jetzt
zwischendurch.
im Wintertrainingslager
Im
meinst du? Ach
Wintertrainingslager,
so, ich
ganz
habe jetzt
genau.
an den Sommer gedacht.
Nee, nee, nee. Nee, und dann musste ich halt noch so das Ding verteidigen, so ein Kolloquium oder wie das Ding heißt, also so eine Präsentation machen. Ich hatte halt noch Glück. Das war halt genau eine Woche, bevor die Corona-Geschichte losging mit Sperrungen und so weiter. Sonst hätte ich es wahrscheinlich alles online machen müssen. So durfte ich jetzt noch vor Ort hinfahren und dann meine halbe Stunde die Präsentation halten. Ja, und ist alles soweit gut gelaufen und bin jetzt durch mit meinem Studium. Bin jetzt Diplom-Betriebswirt.
Herzlichen Glückwunsch.
Jo, dankeschön.
Das bringt mich auch gleich zum nächsten Thema, wenn wir mal so ein bisschen langsam auf Fußball zu sprechen kommen wollen oder vielleicht auch auf die Zeit nach deiner Karriere. Beschäftigst du dich da aktuell intensiver mit?
Das läuft ja alles schon irgendwie so nebenbei, aber ich muss halt gestehen, ich will noch weiter Fußball spielen und ich habe jetzt noch keinen aktiven, hundertprozentig sicheren Plan, was ich später mache. Also ich bin echt noch komplett in der Findungsphase.
Hast du irgendwie schon ein paar Ideen oder bist du da gedanklich weitergekommen im Laufe des letzten Jahres vielleicht?
Also ich will auf jeden Fall nicht hauptamtlich irgendwie Fußballtrainer sein, weil ich irgendwie, da muss man so viel auch fiese Entscheidungen treffen und so, und das ist wirklich, ja, das ist wirklich ein harter Job, muss man sagen. Also wenn es wirklich an Trainergeschichten vielleicht irgendwie mal gehen sollte, dann nur wahrscheinlich eher hobbymäßig, vielleicht mal eine Jugendmannschaft irgendwo, wo man irgendwo verwurzelt ist in der Nähe, vielleicht mal eine Jugendmannschaft übernehmen, den Jungs immer ein bisschen was vermitteln, ein bisschen Spaß haben. Aber so profimäßig strebe ich das auf jeden Fall nicht an, hauptberuflich.
Mhm. Aber Profifußball strebst du noch eine Weile an. Du bist jetzt 31, so jetzt ist eine sehr ungewisse Situation. Keiner weiß, wie es mit der Liga weitergeht, wann es weitergeht. Dein Vertrag läuft aus. Du hast jetzt auch eine Saison, die nicht so gut lief. Du warst am Anfang ein bisschen verletzt, so, dann lief es gut. Dann wurdest du, nicht so richtig gebraucht oder hast nicht so deine Einsätze bekommen. Mhm. Dann lief es nicht so gut, dann hast du öfter gespielt. Jetzt kam der neue Trainer, da warst du wieder verletzt. Das ist jetzt natürlich auch nichts, wo es wahnsinnig überraschen würde, wenn der HFC jetzt sagt, er verlängert den Vertrag nicht. Genau.
Ja, das.
So, also wie gehst du damit um? Hast du da trotzdem auch schon Gespräche geführt mit dem HFC, mit anderen Vereinen? Ja, sowas.
Also grundsätzlich ist es jetzt nicht die optimale Ausgangssituation, muss man ganz klar sagen, ne? Von daher würde es mir schon zugutekommen, wenn was jetzt der grobe Plan auch vorgibt, wenn die Saison jetzt doch noch irgendwie zu Ende gespielt werden würde und man Spiele machen könnte, weil jetzt in der Schlussphase unter Thorsten Ziegner, aber auch der aktuelle Coach, diesmal der Atalan, haben mir beiden zu verstehen gegeben, dass sie extrem auf mich jetzt gerade in dieser schwierigen Phase gesetzt hätten. Und von daher wäre es natürlich für mich persönlich gut, einfach für mich nochmal ein bisschen weiter zeigen zu können, dass die Leute mich wieder in Erinnerung bekommen, was ich leisten kann. Von daher liegt aber grundsätzlich erstmal alles so ein Stück weit auf Eis, weil, glaube ich, die Planungen extrem schwierig sind für die Vereine. Ne? Klar, die Leute, die jetzt den absoluten Fokus gespielt haben, mit denen sind sie natürlich in Gesprächen. Und das hat wahrscheinlich auch momentan Priorität. Aber mit mir gab es jetzt persönlich da jetzt noch keine näheren Gespräche. Also klar, man hört sich auch schon mal um, was eventuell anderweitig möglich ist.
Hilft dir da diese Phase, die du vorhin angesprochen hast, diese Vertragslosigkeit, auch wenn es am Ende eine sehr kurze Zeit war, hilft dir das, da auch jetzt ein bisschen locker zu bleiben?
Aber grundsätzlich, ich bin vom Typ eh so. Also ich bin jetzt keiner, der dadurch nachts schlaflose Nächte hat, weil ich denke, irgendwie wird sich alles eh fügen. Da bringt es jetzt nicht, wenn man da 2 Wochen am Stück im Kopf gegen die Wand läuft und hofft, dass es dadurch besser wird. Also einem bleibt eh nichts anderes übrig, als abzuwarten. Und von daher mache ich mich da jetzt aktuell aber auch nicht verrückt, muss ich sagen.
Okay. Du hast vorhin schon ein bisschen erzählt, wie so dein Trainingsalltag aussieht mit irgendwie einer Einheit am Tag ungefähr. Kann man das in irgendeiner Form mit normalem Training vergleichen von euch?
Nee, gar nicht. Also letztendlich dient das alles nur, die grundsätzliche Ausdauer, die Fitness beizubehalten. Aber ich glaube, das wird auch den anderen so gehen. Nur von Asphaltläufen bekommst du nicht die Fitness, die du brauchst, um 90 Minuten Fußball zu bestehen. Weil Fußballspiele sind halt nicht nur Nicht nur Dauerläufe, auch wenn man das natürlich intervallmäßig gestalten kann. Also nicht immer nur das gleiche Tempo läuft, sondern auch da vom Tempo so ein bisschen variiert. Aber diese Abstoppbewegung, Antritte, das geht halt ganz anders auf die Pumpe, also auf die Lunge und Ausdauerfähigkeit, als es jetzt so mit Dauerläufen simuliert werden kann. Was man jetzt halt ganz schön machen kann, ist einfach so ein bisschen an Defiziten zu arbeiten, weil man dafür einfach die Zeit hat, also Beine ein bisschen weiter aufzutrainieren, was man halt sonst während der Saison ja nicht super gut hinbekommt, weil man da einfach ständig in der Belastung ist und jedes Wochenende ein Spiel hat und da einfach nicht gezielt Vollpower jetzt Beine trainieren kann, weil man dann weiß, okay, man ist in den Trainingszeiten komplett müde und die Verletzungsgefahr erhöht sich auch, wenn man es übertreibt. Von daher ist eigentlich, was sowas angeht, dieses Football-Modell in den USA eigentlich ganz interessant, weil die haben halt irgendwie, klar, Football ist nochmal ein anderer Sport, der geht halt nochmal ganz anders als an die Substanz, auch was Verletzungen und physische Belastung angeht. Aber die haben halt auch eine Saisonpause von, weiß nicht, gefühlt 4-5 Monaten, wo sie halt selber sich ja Trainer holen oder keine Ahnung, selber zusehen, wie sie einfach eine Leistungsoptimierung hinbekommen, wie sie selber an ihren Defiziten arbeiten, wie sie fitter werden, wie sie noch mehr Power bekommen. Und das kann man einfach in dieser Zeit gut machen. Und während der Saison geht es eigentlich nur darum, so deine Sachen zu erhalten und halt minimal auszubauen. Ne? Deine, keine Ahnung, deine Explosivkraft, deine Kraft in den Beinen und so. Das kannst du halt echt alles ganz gut in der Vorbereitungszeit machen. Wenn du Zeit für dich hast und das halt nicht jetzt im kompletten Mannschaftstraining ist.
Mhm. Das sind ja auch deine Wadenprobleme so ein bisschen ein geflügeltes Wort beim HFC. Das heißt, das ist jetzt auch was, wo du eben mal gezielt dran arbeiten kannst, sagst du.
Genau. Perfekt. Ein gutes Beispiel. Also genau so läuft's. Beintraining, Wadentraining, viel Seilspringen, einfach ordentlich aufbauen, die ganze Geschichte, dass wenn man dann die fußballerische Belastung hat, dass die Belastung einfach nicht mehr so groß ist für die Beinmuskulatur, weil sie jetzt in den Sachen nicht mehr komplett ans Limit gehen muss oder weil die Kapazitäten einfach groß genug sind, um das alles auszuhalten. Ne?
Mhm. Wie viel Kontakt hast du so mit deinen Mannschaftskollegen?
Ja, wir haben unseren Gruppenchat. Da geht es öfter mal hoch her. Jetzt aber auch mal wieder ein paar Tage, wo dann eine Funkstille ist. Es ist immer so, einer fängt an, bringt den Stein ins Rollen und dann springen alle Doofen auf den Zug auf. Und da kommen die dummen Kommentare reingeflogen. Aber so klar, mit den Jungs, wo man eh so ein bisschen enger war, jetzt in meinem Fall Bex oder Somi zum Beispiel, mit denen hat man dann trotzdem Kontakt.
Trainiert ihr virtuell zusammen?
Ich auf jeden Fall nicht. Der Bex zum Beispiel ist ja so ein Stabi-Süchtiger, da macht er auch vor und nach jedem Training macht er seine Stabi-Runden, hat er auch schon, glaube ich, mal 2-3 Jungs quasi genötigt, da mitzumachen. Und ich weiß nicht, ob sie jetzt wirklich umgesetzt haben, aber es ging im Chat auf jeden Fall mal darum, dass sie das mal virtuell sich treffen wollten, um dann mal mit Bex den Stabi-Plan abzuarbeiten.
Stark, aber ihr macht das nicht so, also beim FCM ist das, glaube ich, dass sie tatsächlich als gesamtes Team Trainingseinheiten über Skype oder irgendwas zusammen machen, wo dann der Athletiktrainer was vormacht am Laptop und die anderen sind dann alle eingeloggt und sehen das und machen es dann irgendwie mit.
Ach so, nee, das so modern sind wir denn auch nicht.
Verstehe. Wie läuft denn generell die Kommunikation mit dem Verein derzeit?
Wenn es neue Informationen gibt, werden wir als Mannschaft informiert. Meistens natürlich ich als Kapitän vorweg und leite die Geschichten dann an die Mannschaft weiter. Also ich war jetzt auch öfter mit Ralf Heskamp in Kontakt, wenn es irgendwie was Neues gab, was natürlich jetzt irgendwie die Verlängerung der Pause anging, wo es erst hieß, ja, zu Ostern treffen wir uns wieder, dann hieß es jetzt nochmal eine Woche länger. Und jetzt aktueller Stand, dass es nächste Woche eventuell in kleinen Gruppen wieder weitergeht auf dem Platz, wo jetzt der Verein dabei, glaube ich, in Gesprächen mit dem Gesundheitsamt in Halle ist, ob das irgendwie überhaupt umsetzbar ist, was da für Vorkehrungen getroffen werden müssen. Also Stand jetzt soll es, glaube ich, Montag in kleineren Gruppen weitergehen. Also Montag nächste Woche natürlich, ne? Stand jetzt soll es dann weitergehen. Aber ob das genau so sein wird, da haben wir jetzt noch keine Informationen. Ich glaube, die Entscheidung gibt es wahrscheinlich eher Richtung Wochenende, Richtung Freitag oder sowas.
Fändest du es cool, wenn es dann in Kleingruppen wieder losgeht?
Ja, also besser als zu Hause Waldläufe machen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, mal wieder einfach nur, selbst über einfach so ein langweiliges Passspiel würde ich mich freuen, einfach mal wieder, weil es was mit Ball zu tun hat. Und da ist jede Kleingruppe besser als alleine die Dauerläufe im Wald zu machen.
Okay, aber glaubst du, dass das trainingstechnisch sinnvoll ist, was man da in diesen Kleingruppen machen kann?
Ja, ich glaube schon. Also jetzt nicht dauerhaft und dann heißt es, okay, jetzt Wochenende drauf kommt die ganze Mannschaft auf einmal das erste Mal zusammen und da gibt es Spiele. So also funktioniert natürlich nicht. Aber einfach, dass man jetzt nach diesen ganzen Läufen, die wir gemacht haben, dass man einfach wieder auch in Gruppen diese kurzen Bewegungen trainiert, koordinativ arbeitet, sich mal ein bisschen wieder an den Ball gewöhnt. Das ist so der erste Schritt, glaube ich, dass man dann sozusagen, wenn die Beschränkungen vielleicht irgendwann noch weiter gelockert werden, dass man dann wirklich als komplette Mannschaft wieder in Zweikämpfen und so weiter richtig Gas geben kann. Weil es wäre, glaube ich, Quatsch, wenn du jetzt sagst, okay, es wird alles aufgehoben, wir können als Mannschaft wieder komplett voll trainieren und du haust voll rein und die Körper sind aber für diese Belastung jetzt noch gar nicht bereit, weil man halt komplett vom Asphalt und Dauerlauf jetzt in die Zweikämpfe geht. Also ich glaube, der Übergang, dafür war die Pause jetzt einfach schon doch zu lang, dass der Übergang doch kontrolliert gestaltet werden muss. Also dass man mit kleineren, einfachen Sachen sich versucht ranzuführen, um dann wirklich ins volle Training einzusteigen. Von daher sind Kleingruppen, wenn das halt jetzt über 1, 2 Wochen geht, glaube ich, doch eine ganz gute Geschichte.
Du hast schon sehr viele Vorbereitungen erlebt im Sommer, im Winter, unterschiedliche Ligen. Und nun haben wir schon drüber gesprochen, die Pause war sehr lang. Du hast es gerade auch schon erklärt mit den Läufen. Was glaubst du denn, wie viel Vorbereitung bräuchtet ihr denn, bis ihr tatsächlich wieder ein Punktspiel bestreiten könntet?
Also als Mannschaft oder auch in diesen kleinen Gruppen? Was meinst du jetzt?
Nee, also bis ihr wieder spielen könntet, also dann als ganze Mannschaft
Ja,
logischerweise.
also ich sag mal so, die Läufe, es war jetzt nicht so wie Urlaub, du hast keinen Plan oder musst nichts machen und kommst irgendwie mit nur 50% von 100% Fitness. Also ich glaube, wir sind schon irgendwie allein durch das Läuferische irgendwie bei 70, ja, 70, 80%. Wenn du dann diesen Übergang gut schaffst mit kleinen Gruppen, dass du dann voll ins Training einsteigen kannst, dann denke ich, ja, im Optimalfall kriegst du halt 3 Wochen, um dich wieder darauf vorzubereiten. 2 wird dann, denke ich, schon eng. Aber ja, im Zweifel musst du es wahrscheinlich innerhalb von 2 Wochen hinbekommen, je nachdem, wie der Plan aussieht.
Naja, was momentan so spekuliert wird, ist eben so der 16. Mai, was ja eigentlich der letzte Spieltag gewesen wäre, dass es da weitergehen könnte. Das heißt, wenn ihr jetzt, wenn du sagst, 3 Wochen bräuchte man schon, ist im Prinzip, müsste man ja auch nächste Woche auf jeden Fall anfangen, ne?
Ja, also anders wird es auch, glaube ich, sonst nicht funktionieren. Das war ja, ich meine, ich habe jetzt auch schon gehört, dass manche Mannschaften jetzt schon irgendwie, ja, teilweise irgendwie im Training, glaube ich, sind, die das schon irgendwie in Kleingruppen machen. Das wäre ja schon ein Riesenvorteil für die, wenn sie diese Vorbereitungsphase nicht mehr bräuchten und einfach schon direkt mit dem Training durchstarten könnten. Also die Zeit ist wirklich knapp bemessen und die brauchst du auf jeden Fall. Auch wenn ich grundsätzlich irgendwie, ja, mich noch frage, wie das genau funktionieren soll. Erstmal ja, wie die ganzen Spiele strukturiert werden sollen, dann wird es ja, also es werden ja, wenn es weitergeht, hundertprozentig nur Geisterspiele sein. Und dann habe ich einfach auch also die Befürchtung, dass es ganz vielen Vereinen finanziell extrem an Kragen gehen wird, weil also wahrscheinlich die Hälfte der Liga, wenn nicht mehr, also in große finanzielle Bedrängnis kommen wird. Und von daher weiß ich jetzt nicht, wie sie, ja, oder wie der DFB das plant, wie sie das abfangen wollen. Es würde ja eventuell nur gehen, wenn sie sagen, okay, pass auf, wir machen jetzt irgendwie so einen Hilfsfonds auf und alle Vereine bekommen irgendwie, ja, finanzielle Unterstützung, weil selbst wenn man jetzt mal angenommen die Idee, man fängt an, diese Magenta-Spiele, weil keiner ins Stadion gehen kann, irgendwie anders zu vermarkten und sie bieten halt, weiß nicht, Spieltickets an, wo man vielleicht das Spiel seines Vereins gucken kann. Das kannst du dann auch nicht wie eine Eintrittskarte verkaufen, sondern weiß nicht. Und dann ist auch die Frage, wie viel Leute nehmen das wirklich in Anspruch? Also ich glaube, ja, das wird schwierig, weil klar, erste und zweite Liga sind immer ganz andere Fernsehgelder. Also ich glaube, die Vereine können es wahrscheinlich eher verkraften, Geisterspiele zu machen. weil die Fernsehgelder einfach höher sind, aber bei uns spielen einfach ja, Zuschauer- und Sponsoring-Maßnahmen einfach eine riesengroße Rolle. Und ja, wenn die nicht da sind, weiß ich auch nicht, weil wir ja wieder voll bezahlt werden müssten. Also
ja.
Es ist schwierig. Ich weiß nicht, wie das genau ablaufen soll. Da sollen sich aber, bevor sie in die Risiken eingehen und sagen, ja, wir wollen das jetzt auf jeden Fall durchkriegen, weil es Vereine gibt, die sonst, keine Ahnung, gerichtlich dagegen vorgehen wollen oder so, aber gleichzeitig in Kauf nehmen, dass 10 oder 12 Vereine dabei pleite gehen, ist auch nicht Sinn der Sache, ne?
Definitiv, da kam vom Konrad auch eine Frage und das hast du jetzt schon anklingen lassen. Also, wenn jetzt mit Geisterspielen weitergespielt würde, hättest du schon ein mulmiges Gefühl, oder?
Ja, also grundsätzlich, Geisterspiele fühlen sich so unrealistisch an. Das ist einfach wie, du bist im Türkei-Trainingslager und hast da gerade ein Testspiel, auch wenn es halt um Punkte und Kohle geht. Also, ja, irgendwie. Ich hätte jetzt keine Angst, weil ich, ja, ich denke, wir sind alle in einer vernünftigen gesundheitlichen Verfassung. Also selbst wenn die Ansteckungsgefahr in dem Spiel vielleicht größer ist, weil man klar in den Zweikämpfen und allen möglichen einfach direkten Kontakt mit allen möglichen Leuten hat, also Gegenspielern natürlich oder Mitspielern halt auch. Also jetzt um die gesundheitlichen Aspekte würde ich mir in meinem Fall jetzt keine großen Gedanken machen, aber einfach das Ganze drumherum. Und was passiert denn, wenn in einer Mannschaft, auch wenn die Beschränkungen jetzt wieder gelockert werden, in einer Mannschaft tritt so ein Infektionsfall auf? Und was passiert denn? Dann wird die ganze Mannschaft wieder für 2 Wochen in Quarantäne gesteckt, weil man ja miteinander trainiert hat. Und ab wann soll die Mannschaft dann wieder spielen? Also, ja, keine Ahnung. Ist schwierig.
Ja, das sind sehr viele Fragen. Das hatte ich ja in der letzten Folge auch mit Jens Rauschenbach, dem HFC-Präsidenten, besprochen, wo er eben auch gesagt hat, genau diese Fragen, da wollen wir erstmal Antworten drauf haben, bevor wir eben auch wieder spielen können. Und ich meine, jetzt heute ist Mittwoch, wo wir aufnehmen. Da wird jetzt gerade wieder überlegt von der Bundesregierung, ob es vielleicht ein paar Maßnahmen gelockert werden. Das heißt, wenn ihr das hören könnt, wisst ihr das wahrscheinlich schon. Aber darauf deutet ja jetzt noch nicht so viel hin, dass jetzt wirklich Normalität einkehrt, sondern wenn, gibt es vielleicht ein paar Kleinigkeiten, die verändert werden, ist so mein Gefühl. Ja, und dann genau, was du sagst eben, ja, was bedeutet, okay, ein paar Spieler in einer Mannschaft sind angesteckt oder auch nur einer ist angesteckt, wie viel will man testen? Ist das auch vermittelbar, wenn man überall sagt, es fehlen eigentlich Tests oder es wird zu wenig getestet, dass dann Fußballer und dann kommen ja andere Sportler, können das dann mit dem gleichen Recht auch einfordern, Handballer, Basketballer meinetwegen, ja, dass sie klar, dann auch weiterspielen genau. wollen, dass so das dann auch unter den gleichen Bedingungen getestet wird, wie wird das finanziert? Also das ist ja einfach von der Organisation schon schwierig. So, dann das nächste Thema, wenn ihr spielt, und das habe ich letzte Woche mit dem Präsidenten auch schon besprochen, und das ist so meine, ich sag mal, Fußball-Fansicht, ja, also wenn mein Verein jetzt ein wichtiges Spiel hat, dann möchte ich da dabei sein oder dann würde ich natürlich wahrscheinlich mit Freunden zusammenschauen und wenn es wirklich das alles entscheidende Spiel ist, würde ich gucken, dass ich da irgendwie hinkomme. So, ja, und klar. Denn das denken ja wahrscheinlich viele so und dann hast du vielleicht, keine Ahnung, Anfang Juni und dann geht es bei euch um alles und plötzlich fahren 1000 HFC-Fans irgendwo mit hin.
Ja.
Genau. Können das Spiel nicht sehen und sind ja dann trotzdem aber zusammen unterwegs und in der Stadt und dann.
Genau. Ja, ja. Gerade auch gesellschaftlich muss ja auch gesehen werden, was ist denn jetzt wirklich wichtig zu lockern? Also klar, Fußball hat schon einen extrem großen Stellenwert, weil es einfach der Volkssport Nummer 1 ist. Ich glaube, viele Leute würden sich auch wirklich freuen, wenn sie aus ihrer Lethargie und Langeweile zu Hause ein bisschen Abwechslung bekommen und wenn es halt schon nicht im Stadion ist, dann wenigstens vom Fernseher den Verein anschauen können. Aber was ist denn mit den ganzen Schulen und Kindergärten? Da wird ja riesig viel Zeit verpasst. Die Leute, die jetzt vielleicht auch zu Hause bleiben müssen, ja, die ihre Kinder aber gleichzeitig auch betreuen müssen, weil die nicht irgendwie in den Kindergarten oder die Schule gehen können. Das ist ja erstmal, glaube ich, viel wichtiger, dass das einfach gelockert wird, dass da wieder so ein Stück weit Normalität reinkommt. Ich glaube, dann muss man sich wahrscheinlich erst Gedanken über einen Fußball machen, wenn das passiert ist.
Das heißt, für dich wäre es okay, wenn die Saison abgebrochen wird?
Also mit den ganzen Begleiterscheinungen, Umständen, ja, muss man sagen, es wäre halt schade, auch natürlich für mich persönlich jetzt gerade, weil ich gerne nochmal Spiele gemacht hätte. Aber ganz objektiv betrachtet ist es, glaube ich, macht wahrscheinlich am meisten Sinn, abzubrechen, die nächste Saison irgendwie weiter nach hinten zu legen, Richtung Spielstart August, September, dass dann vielleicht irgendwann wieder die Möglichkeit besteht, dass auch Leute im Stadion sind und sich die Spiele angucken können.
Absolut. So, und ja, und jetzt hast du deine persönliche Situation angesprochen, aber wenn abgebrochen wird, könnte es halt sein, dass wir dich nie wieder im HFC-Trikot sehen, ne?
Ja, das wäre halt wirklich traurig, wäre schade, aber ja, klar, die Möglichkeit besteht. Also, ich glaube trotzdem, dass der Verein irgendwie noch um meinen Stellenwert weiß und auch weiß, dass wenn ich verletzungsfrei bin, dass ich echt eine große Hilfe bin. Aber klar, die Möglichkeit besteht und darauf, ja, keine Ahnung, muss man sich auch vom Kopf her so ein Stück weit vorbereiten irgendwie. Keine Ahnung.
Gibt es da, ich meine, du bist ja nach wie vor auch Kapitän der Mannschaft, irgendwie Abstimmung zwischen Spielern verschiedener Vereine? Also ich weiß, dass die Vereinsoberen da sehr regelmäßig zusammensitzen und sich über Videokonferenzen besprechen und das weitere Vorgehen planen, soweit wie es planbar ist. Aber spricht von euren Vorgesetzten jetzt abgesehen, spricht jemand auch mit euch Spielern oder habt ihr Spieler euch selber irgendwie vernetzt und sagt, wir wollen aber auch gehört werden, wir haben vielleicht diese Bedenken oder wir haben womöglich Angst zu spielen, wenn es denn so käme?
Nee, also jetzt gibt's nicht, dass ich wüsste. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass viele Jungs mit irgendwie alten Mannschaftskollegen, die jetzt bei anderen Vereinen spielen, irgendwie in Kontakt sind und ja, sich da einfach mal umhören, wie es abläuft. Wenn vielleicht Vereine schon im Individualtraining drin sind, wie sich das überhaupt gestaltet und wie das aussieht. Also ich habe das persönlich nicht. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es bei anderen Vereinen abgeht, aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass es bei einigen anderen Jungs so ist.
Und nun ist die dritte Liga ja auch keine Liga, wo man reich wird. Ihr verdient schon alle recht ordentlich, aber natürlich längst nicht zu vergleichen mit der zweiten Liga oder mit der Bundesliga sogar. So, nun, wir haben es vorhin angesprochen, du hattest die Erfahrung schon mal, dass du eben auch vereinslos warst. Das haben ja viele Spieler auch. Jetzt habt ihr diese Phase mit dem Kurzarbeitergeld. Und du hast es auch richtigerweise gesagt, die Vereine kommen in große finanzielle Probleme, wenn jetzt mit Geisterspielen weitergespielt wird und das ganze Kurzarbeit und so weiter ja dann wieder beendet wird und ihr voll bezahlt werden müsst, so wie es euch vertraglich zusteht. Bis zu welchem Rahmen wäre es denn so aus deiner Sicht, wir müssen jetzt nicht über konkrete Zahlen sprechen, aber so eine Richtung vertretbar auf Gehalt zu verzichten, wenn man sagt, dafür rette ich vielleicht meinen Verein oder damit können wir als Spieler so einen Teil dazu beitragen, dass das irgendwann einigermaßen normal weiterläuft?
Naja, du hast ja eben gesagt, ihr verdient ja alle recht ordentlich. Also ich glaube, das musst du ganz unterschiedlich sehen, ne? Musst du differenzierter sehen. Also jetzt irgendwie ältere gestandene Spieler, klar, die verdienen so, dass sie jetzt trotzdem weiter ihre Miete bezahlen können, auch wenn es irgendwie, auch wenn gerade Kurzarbeit ist und sie weniger verdienen, ne? Aber als auch ein Großteil der Jungs haben jetzt ihre ersten ein, zwei Verträge unterschrieben, kommen aus unteren Ligen, die verdienen jetzt auch nicht das große Geld. Also für die geht es auch gerade darum, okay, wir müssen zusehen, dass wir weiter unsere Miete bezahlen können. Jetzt muss man beim HFC sagen, der Verein achtet da schon extrem drauf, dass die Jungs, dass die Jungs, die weniger verdienen, trotzdem ihre Miete weiter bezahlen können. Also da werden dann, glaube ich, irgendwie nochmal irgendwie Sonderlösungen für gefunden. Aber grundsätzlich, weiß nicht. Du riskierst halt trotzdem deine Knochen, auch wenn es ohne Zuschauer ist. Es geht hier um Punkte, es geht um alles. Du riskierst deine Knochen. Ich meine, ich habe es auch schon erlebt. Ein Kreuzbandriss kann dich ja ganz schnell irgendwie, ein bisschen was von deiner Karriere kosten und auch viel Geld kosten. Also, weiß nicht. Sagen wir mal, 80% soll es halt trotzdem irgendwo sein, weil du bringst ja volle Leistung, auch wenn die Rahmenbedingungen irgendwie komisch sind. Also als Spieler von der Belastung her ändert sich in dem Moment ja nichts, ne?
Das stimmt. Na, da bin ich sehr gespannt, wie es dann auch weitergehen wird, wenn es dann über die Saison hinaus irgendwann weitergehen sollte, wie sich das alles so verändert, dieses ganze Konstrukt Fußball.
Ja, da bin ich auch gespannt. Also ich glaube, das ist schon so, ja, so eine Krise jetzt, die vielleicht irgendwie vielen Vereinen irgendwie auch irgendwie dazu zwingt, so ein bisschen zu überlegen, ob man wirklich jetzt so weitermacht wie bisher, ob man bereit ist, Riesengehälter zu zahlen, wobei halt nicht garantiert ist, ob damit irgendwie ein Aufstieg erreicht ist oder ob man vielleicht doch anfängt, ja, solider, moderater zu planen, ne? Auf Sicherheit geprägt. Kann halt gut sein, ich weiß es nicht.
Ja, wir werden das beobachten. Gut, dann lass uns an dieser Stelle einen Punkt machen, was das Thema Saisonfortsetzung angeht. Und lass uns so ein bisschen zu unseren Lieblingsspielern kommen. Ich habe dir geschrieben, dass du mal deine Top 5 Lieblingsfußballer raussuchen sollst. Das kann alles Mögliche sein. Ehemalige Mitspieler, aktuelle Mitspieler, Weltklasse-Spieler und sogar Torleute sind erlaubt. Alles ist möglich. Und ich
Torleute
habe auch
sogar auch, oder wie?
Ja, ich meine, die haben wir jetzt letztes.
Ja, da müssen wir ein bisschen Abstriche machen. Die lassen wir mal außen vor, würde ich sagen.
Gut, die haben wir ja auch neulich mit Marian besprochen. So, also was Torhüter angeht, seid ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, sicherlich auf einem guten Stand. Und dann würde ich jetzt einfach das sagen, dass wir abwechselnd unsere Lieblingsspieler durchgehen. Bei mir muss ich noch dazu sagen, das ist jetzt nicht unbedingt sortiert von 5 bis 1, sondern das sind irgendwie so die 5, die mir eingefallen sind. Aber du darfst gerne mit einem deiner Kandidaten.
Mit einem. Also ganz, ganz klar oben, ganz, also meine Nummer 1, hätte ich jetzt gesagt, ist Zinedine Zidane. Einfach aufgrund seiner Eleganz. Ist wirklich, ich glaube, das gefühlt einmalig, wie der über den Platz marschiert ist mit Ball, was der für eine Eleganz in seinem Spiel hatte. Also der ist auf jeden Fall bei mir extrem hängen geblieben.
Der beste Zehner aller Zeiten?
Ja, 10er, 8er, ja, ist alles immer schwer zu vergleichen. Ne? Gibt andere Spieler, die einfach mehr Tempo hatten und so, aber einfach, der konnte alles. Der war so ein geiler Fußballer, also im Zweifel kannst du sagen, ja. Auf jeden Fall der, den man, wo es einfach immer wie so ein Konzert war, zuzugucken, war einfach richtig schön.
Vielleicht auch jemand, an dem du dich orientiert hast?
Wäre schön gewesen, aber dafür habe ich einfach nicht die technische Voraussetzung gehabt, um das irgendwie nur ansatzweise umzusetzen. Aber
Das kann ja sein, aber trotzdem, ich meine, 2006 hat er sein letztes Spiel gemacht, da waren wir beide 17 ungefähr. So, und das heißt, seine großen Jahre hat er gehabt, als du in der Jugend gespielt hast. Und genau. Kann ja schon sagen, dass du dann gesagt hast, klar, bist du nicht ganz so gut wie er, aber dass du vielleicht trotzdem ihn dir als Vorbild genommen hast oder dir bestimmte Sachen abgeschaut hast oder solche Sachen?
Ja, ein Stück weit schon. Ganz bekannt natürlich die Zidane-Drehung, ne? Wo du einmal über den Ball springst und zweimal mit der Sohle mitnimmst, um irgendwie am Gegner vorbeizukommen. Das mache ich jetzt eher selten, aber das habe ich früher in der Jugend auf jeden Fall doch ganz gern mal gemacht, die Zidane-Drehung.
Alles klar. Gut, mein erster Kandidat wäre Bastian Schweinsteiger.
Ja, auch keine schlechte Nominierung, würde ich sagen.
Denke ich auch.
Ja, also ich meine, unvergessen war das WM-Halbfinale, wo er blutüberströmt, da irgendwie, keine Ahnung.
Das Finale sogar gegen Argentinien.
Ah, das war das Finale gegen Argentinien, genau. Ja. Wo er wirklich einfach, ja, Mentalität on point, muss man sagen. Also wirklich richtig, richtig geile Leistung. Einfach war schon so einer, der in der Mannschaft auch richtig, richtig einfach von seinem Typ her, wie er auf dem Platz war, geführt hat. Jetzt nicht unbedingt, keine Ahnung, lässt sich auch schwer reinblicken, wie in der Kabine war. Keine Ahnung, ob er jetzt der große Einpeitscher war. Aber musste ja auch nicht unbedingt sein, um Führungsspieler zu sein. Aber auf dem Platz ist der marschiert, der Junge. Das war echt geil zu sehen. Vor allem hat er auch eine coole Entwicklung genommen. Der hat ja als junger Spieler, als er auch noch ein bisschen mehr Tempo hatte, er war jetzt auch nie der Schnellste, aber als er auch noch ein bisschen mehr Tempo hatte, er über außen gespielt und später dann eher im zentralen Mittelfeld, ne? Also
genau.
Geiler Fußballer, muss man sagen.
Ja, und also was mich an ihm fasziniert, also weswegen er es jetzt auf die Liste geschafft hat, ist eben genau dieses WM-Finale gegen Argentinien. So, wo ich auch irgendwo deine Meinung damals dazu gelesen hatte, es ist nicht der schlechteste Moment, dein bestes Spiel deiner Karriere zu machen in einem WM-Finale, ja.
Und das stimmt.
Wo er sich dann gerade da in der Verlängerung und du hast es gesagt, Blut überströmt und dann wurde er wirklich immer wieder umgehauen und ist immer wieder aufgestanden und hat gezeigt, nee, Jungs, mich kriegt ihr heute nicht kaputt, ich werde heute Weltmeister. Und das war einfach beeindruckend und genau dieser Weg, den du auch beschrieben hast. Also ich habe überlegt, ob ich jetzt Schweinsteiger nehme oder den Podolski. Ich hatte auch mal ein Podolski-Trikot, bin großer Fan von ihm, damals irgendwie in Ungarn gekauft für einen schmalen Taler. So mit beiden Verkörpern. Verkörpern für mich eben so diesen Weg zu diesem WM-Titel. Ne? Das ging eben los, ja. 2004, wo die dann beide als ganz junge Dachse mit dazu kamen. So dann die WM 2006, die ja dann so eine große Euphorie ausgelöst hat, die eben auch sehr mit den beiden Namen verknüpft waren und die diesen Weg wirklich über viele Turniere dann hin bis zu diesem WM-Titel gegangen sind und da eine wahnsinnige Entwicklung genommen haben. So, und dann Bastian Schweinsteiger und gerade der Schritt, ihn von außen in die Mitte zu ziehen, das war so groß und da ist er auch richtig dran gewachsen und dann hat er auch Bayern davon profitiert, sodass er sie dann mit zum Champions-League-Sieg geführt hat und so weiter und deswegen, ist er auf jeden Fall einer meiner Lieblingsspieler und in dieser Liste.
Ja, zu Recht, vor allem muss man auch, glaube ich, sagen, charakterlich einwandfrei. Also ich glaube, richtig, richtig guter Typ, wenn du den in deiner Mannschaft hast, ich glaube, das ist gut, das ist keiner, der macht nicht Stunk, sondern der ist, glaube ich, ein absolut positiver Typ. Ich glaube, mit dem macht es Spaß, Fußball zu spielen.
Definitiv, ja. Dann machen wir weiter mit deinem nächsten Kandidaten.
Da würde ich als jugendliche BVB-Liebe, war immer Dortmund-Fan, würde ich sagen, das ist wirklich der Zehner, der so einen Zehner so verkörpert hat. Muss man fast im Doppelpack nennen, aber Tomasz Rosicki. Oh, einfach als Duo mit dem Riese, mit Jan Koller vorne im Sturm.
Das stimmt, aber ja.
Ich hätte jetzt einfach mal Tomasz Rosicki gesagt, als quirliger Zehner, einer, der geile Pässe macht. Aber auch gerade, weil er für meinen Verein gespielt hat. Vielleicht nicht der beste Spieler, der jemals auf dem Planeten existiert hat, aber ein richtig guter Spieler auf jeden Fall. Hat echt Spaß gemacht, dem Schnitzel, wie auch genannt wurde, zuzugucken.
Das stimmt, da erinnere ich mich auch gerne, also den BVB habe ich auch schon lange, sage ich mal, mit sehr viel Wohlwollen verfolgt und gerade diese Zeit mit Rosicki, Jan Koller, dann noch dieses Spiel, wo Jan Koller irgendwann mal am Tor stand.
Und ja, stimmt. das hab ich auch noch vor Augen, das stimmt.
Ja, also das war schon eine Zeit, die da wahnsinnig Spaß gemacht hat und dann noch die ganzen Brasilianer dazu, Amoroso, Everton, die dann auch deutscher Meister geworden.
Dede.
Ja, also das war auf jeden Fall eine denkwürdige Mannschaft, das kann ich gut verstehen, dass du ihn gewählt hast. Mein nächster wäre Oliver Kahn. Wir haben gesagt, wir lassen die Torhüter so ein bisschen raus. Ist einfach für mich der Torwart immer noch so aller Zeiten und der mich gerade in meiner früheren Fußballjugend sehr geprägt hat. Mein nächster Kandidat wäre dann Kevin Pannewitz.
Als was? Als Lieblingsspieler?
Ja. Also in meiner Liste von.
Habt ihr den gleichen Essensgeschmack oder wie? Ich kann dir dazu gar nicht so viel sagen. Also klar, ich weiß, wer es ist und man hat ihn als Spieler so ein bisschen auf dem Schirm, aber halt auch besonders jetzt in der letzten Zeit, wo er dann noch irgendwie in Jena gespielt hat. Das sind halt so die Sachen, die man noch im Kopf hat. Ja, ist jetzt vielleicht nicht der absolute Musterprofi, glaube ich. Hat, glaube ich, so auch sein ein oder anderes Päckchen zu tragen gehabt. Ist eine interessante Wahl, würde ich sagen. Aber ich denke mal, vom Potenzial her hätte er wahrscheinlich schon die Möglichkeit gehabt, ein echt guter Spieler zu werden.
Du hast mit dem HFC gegen ihn mal in Jena gespielt und ich weiß gar nicht, ob du mit Braunschweig so 2010, 11 rum oder so auch gegen ihn gespielt hast.
Gegen Jena weiß ich noch, da hat er auch echt hat er auf 6 gespielt.
Ja.
Da hat er auch ein ganz gutes Spiel gemacht, muss man sagen, das stimmt. Gegen Braunschweig, weiß ich nicht. Ich weiß, er hat ja auch noch eine Zeit gehabt, wo er dann in Wolfsburg war, wo Magath versucht hat, ihn nochmal so ein bisschen zu schleifen, in die Spur zu kriegen. Und es könnte sogar sein, dass wir auch mal ein Testspiel gegen Wolfsburg gehabt haben, als er da mal mitgespielt hat. Aber das ist so lange her, ich weiß es einfach nicht mehr. Ich bin jetzt auch keiner, der der so ein Elefantengedächtnis hat und der jedes Spiel noch irgendwie im Kopf noch drin hat.
Okay, wann warst du in Braunschweig? Von wann bis wann?
Oh, jetzt geht das mit den Daten los, ne? Das ist schwierig. Also,
ja, aber du warst ja von
seit 18 bis, bis 25 oder so, 26, 6, 7 ja. Jahre, also müsste das, waren das 2010 bis 16 oder 17 oder sowas
um den Dreh? Okay. Genau, na gut, dann war ja das auf jeden Fall die Saison 2010-11, da sind ja Hansa und Braunschweig aus der dritten Liga aufgestiegen. So, da war er mit dabei. Also wenn du da schon bei den Profis mit regelmäßig dabei warst, könnte es sein.
Dann genau.
Ja. Ich habe ihn genommen, also ich finde ihn einfach, naja, wahnsinnig sympathischen Typen, der auch ein bisschen Pech hatte, glaube ich, oder halt wahrscheinlich nicht ganz so schlau ist, sonst hätte er aus seiner Karriere sicherlich ein bisschen mehr werden können. Ich finde ihn deshalb so spannend, weil man ja im Profifußball immer erzählt, Mentalität schlägt Qualität. So, und wo immer wieder dieses kommt, also wenn man hart arbeitet und auch wenn man nicht so talentiert ist, kann man es viel weiter bringen, weil man die Disziplin und so weiter hat. Und ich finde, er ist so ein Beispiel, dass manchmal Qualität auch einfach reicht.
Ja, aber bis zu welchem Grad und über welche Dauer? Ich meine, Qualität das reicht, wenn du Qualität hast und keine Disziplin, dann oder kein Ehrgeiz, dann hält das ein, zwei Jahre und dann ist dein Körper im Arsch, dass es nicht mehr funktioniert. Ne? Also,
ja, das stimmt schon, aber du kannst es zumindest auch mal, und so schätze ich ihn halt ein bisschen ein, mit nur Qualität und vergleichsweise wenig Mentalität oder vergleichsweise, wobei man da auch vorsichtig sein muss, ich meine, hat auch ein Nachwuchsleistungszentrum und so weiter durchlaufen, aber ich glaube, der Qualitätsfaktor war da schon ein höherer. Und wenn du dann auch mit den körperlichen Problemen, die er selbst zu Zweit- und Drittliga-Zeiten, als er noch ganz jung war, schon hatte und dann immer noch da jeweils irgendwo spielerisch oder fußballerisch einfach überzeugt hat, finde ich, ist das so ein kleiner Hoffnungsschimmer für so Leute wie mich, weißt du,
die nochmal groß durchstarten können.
Das nicht, aber dass man eben auch mit einem Bauchansatz ein ganz guter Fußballer sein kann.
Aber ich glaube, vom Ding her hat er auf dem Platz, hat er, glaube ich, immer auch eine ganz gute Mentalität eigentlich gehabt. Ich glaube, sein Problem war, er hat die Mentalität abseits des Platz, wenn er jetzt gerade nicht auf dem Trainingsplatz war. Da hat er sich, glaube ich, einfach ein, zwei gute Eigentore geschossen.
Definitiv. So, und dann auch dieses Ding, dass er dann irgendwie nach 5, 6 Jahren da dieses Comeback bei Jena nochmal geschafft hat, auch das fand ich wahnsinnig spannend, dass er da irgendwie 50 Kilo abgenommen hat, weil er sagte, ich will das eben nochmal probieren. Da hat er natürlich auch ein bisschen Hilfe bekommen, aber das ist dann auch schon eine krasse Willensleistung, es dann nochmal zu zeigen, dass es dann wieder nicht das so richtig funktioniert hat, ist sehr schade, aber es dann auch nochmal zu schaffen und zumindest diesen Profivertrag nochmal zu bekommen, wie gesagt, fand ich einfach sehr beeindruckend, das so zu verfolgen.
Ja, aber das ist ja auch, ich glaube, wenn du irgendwann mal so richtig, richtig down bist, so richtig irgendwie am Boden, ich glaube, das Beispiel hat es ja auch irgendwie schon bei Boxern oder Footballspielern oder sonst was gegeben, dann kann es echt so gut sein, dass du einfach diese Willenskraft, die einfach erarbeitest und merkst, okay, mir ging es so scheiße, ich will das nie wieder erleben, ich arbeite mich da jetzt raus. Ihm hat es halt nicht Ewigkeiten gehalten, sagen wir es mal so, und der Weg war auch echt weit, weil er wirklich ganz viele Defizite aufarbeiten musste. Aber ich glaube, das kann schon nochmal so, wenn du wirklich, wenn es dir mal richtig scheiße ging, auf gut Deutsch gesagt, dann glaube ich, kann das auch eine gute, ein krasser Motivator sein, um dich da irgendwie rauszukämpfen.
Definitiv. Machen wir weiter mit deinem Nächsten.
Auch meine Zeit damals, ganz klar, Ronaldinho. Einfach, weil er schon damals als nur Show war, als damals noch nicht, also jetzt nicht wie heute, wo Neymar halt jede Aktion irgendwie seinen Gegner versucht zu demütigen, der damals schon irgendwie richtig geil Show auch gezeigt hat, aber das auch irgendwie kombiniert mit Effektivität und die Sachen, die er gemacht hat, sahen gut aus, aber die haben auch was gebracht in vielen Fällen und einfach nebenbei, weil er einfach auch bis heute, glaube ich, einfach extrem, extrem sympathischer, extrem cooler Typ ist, also ja, ab und zu sehe ich noch Videos von dem, wie er heute irgendwo auftritt und so. Und ich glaube, das ist echt, dem ist die ganze Geschichte nicht zu Kopf gestiegen. Also der ist echt, echt ein ganz, ganz guter Charakter und halt ein begnadeter Fußballer gewesen, ne? Was der damals mit dem Ball schon gemacht hat, das war halt unglaublich.
Hattest du auch diese Fußballschuhe mit dem goldenen Nike-Logo?
Ich glaube, das waren die Nike Tempo.
Ja.
Ich glaube, ich hatte sie selber nicht, aber ich glaube, ich wollte sie haben. Ich glaube, das war echt, die waren natürlich in der Zeit, musst du die Dinger haben. Das war einfach, also wenn, ist ja wie in der Kreisliga, wenn du die besten Fußballschuhe hast, dann spielst du auch genauso wie der Spieler, der sie im Fernsehen trägt. Ne?
Denkst du, ja.
So denkt man auf jeden Fall als Jugendlicher.
Ja, genau. Und ich kann mich erinnern, ich glaube, irgendwann neulich in irgendeiner Folge mit Felix Drinkgut kann das gewesen sein, da habe ich da auch drüber gesprochen. Und ich hatte die tatsächlich, also natürlich jetzt nicht in der Originalvariante, sondern so die günstige Variante, die man als Schüler in der Kreis- oder Landesliga eben so trägt. Und ich hatte die tatsächlich und habe bei einem Training habe ich dann wirklich jeden Ball in Winkel geschossen. Torschusstraining und jeder Ball in Winkel.
So, da du jetzt für die Medien arbeitest, denke ich mal, das war eher so eine Eintagsfliege. Sonst wäre es ja noch was anderes mit dir geworden.
Das hast du völlig richtig beurteilt. Ja, also der Trainingstag war überragend, deswegen werde ich den auch wahrscheinlich nie vergessen. Und dann beim nächsten Training war der Zauber dann vorbei und dann war ich wieder ich und nicht mehr Ronaldinho. Und hab früher trotzdem gerne getragen und habe auch das Modell mir eine ganze Weile immer wieder gekauft, dann irgendwie mit verschiedenen Logofarben mal, nicht immer das Goldene, das hatte ich nur einmal, aber die Schuhe habe ich insgesamt gerne getragen und das hat Spaß gemacht und wenn ich die Schuhe heute halt sehe, dann denke ich eben an diese Zeit und denke irgendwie auch an Ronaldinho.
Das glaube ich. Ja, ist ein bisschen auch der psychologische Effekt, ne? Wie Muhammad Ali, der immer nur weiße Schuhe anhatte, weil er sich damit leichter gefühlt hat. Es gibt dir halt irgendwie, gibt dir auch was, ne?
Wie ist das bei dir? Hast du da auch sowas, dass du tatsächlich mit Schuhen dich besser oder stärker fühlst als mit anderen Schuhen oder mit irgendwelchen Kleidungsstücken?
Ich bin jetzt nicht so extrem drauf fixiert. Allein, es gibt ja auch mittlerweile, ich bin aber nicht der Typ, der sagt, oh, ich muss jetzt schwarz tragen, weil das ist die klassische Farbe und diesen neumodischen Schnickschnack mache ich nicht. Also irgendwie so, aber es stimmt schon, mit weißen Schuhen oder hellen Schuhen, irgendwie, man fühlt sich wirklich so ein bisschen leichtfüßiger und sowas. Aber ich glaube, der Effekt, der hält wahrscheinlich so lange an, wie du das erste Training hast und die Schuhe wieder schmutzig sind. Danach siehst du auch nicht mehr so viel von dem Weiß. Und dann hat sich es auch ganz wieder gelegt.
Alles klar. Ich hatte jetzt zwischendurch zwei, deswegen mach du doch gleich mal noch weiter mit deinem nächsten Kandidaten.
Übrigens zu deinem anderen Kandidaten. Von Oliver Kahn habe ich schon mal Geburtstagsgrüße bekommen.
Echt?
Ja, passiert. Der arbeitet noch fürs ZDF und ich habe einen Kumpel, der auch in Mainz wohnt und für das ZDF so im Hintergrund arbeitet, ganzen Statistiken und so weiter zusammenträgt. Und irgendwann hatte ich Geburtstag und dann gab es Geburtstagsgrüße von Oliver Kahn, hat er für mich aufnehmen lassen. War ganz witzig, nur nebenbei. Ja. Ich hätte, was haben wir denn, drei Stück haben wir, glaube ich, schon, ne?
Genau.
Jetzt Jungs aus meiner Mannschaft ist schwer, weil da nennst du einen, dann sind 24 andere wieder beleidigt und so. Das lassen wir mal außen vor. Aber ein sehr guter Freund von mir ist Damir Vrančić, Aufstiegsheld in Braunschweig, weil er damals Freistoßtor zum Aufstieg in die erste Liga gemacht hat, in Ingolstadt, also in Braunschweig gefeierter Held. Und aber vom Typ her, er ist Bosnier, aber also ganz kluger, ganz gebildeter Junge. Ich glaube, der hat so viele Bücher gelesen. Also die kriegen wir, glaube ich, in 10 Jahren, in 2 Leben nicht mehr voll. So viel hat er jetzt schon gelesen. Und ein absolut bodenständiger Typ, komplett sympathisch und einfach. Ja, wird jetzt Lehrer, studiert Lehramt, arbeitet schon nebenbei ein bisschen. Und von daher würde ich ihn nennen als extrem guten Sechser mit ganz viel Auge, der nie über Schnelligkeit kam, aber der einfach so ein Stratege war und gute Pässe gespielt hat und das Spiel auch so zusammengehalten hat. Also super Spieler und vor allem aber auch ein sehr, 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 sehr guter Mensch.
Okay. Nabe ist mir natürlich geläufig, zu ihm kann ich jetzt nicht so viel sagen.
Ja, ich habe schon genug Brei dazugegeben. Ne?
Alles klar. Mache ich weiter mit meiner Nummer 2. Das ist natürlich immer noch der HFC-Podcast. Das hatten wir das letzte Mal bei den Torhütern auch schon so. Deswegen muss natürlich irgendwie auch ein HFC-Spieler mit in dieser Liste auftauchen. Mhm. Mindestens bei mir. Mhm. Und da habe ich Timo Furuholm mir ausgesucht. Der tatsächlich...
Der Finne.
Ja, der war zwar leider nie im Podcast, weil es da noch nie den Podcast noch nicht gab. Mhm. Aber... Er ist schon auf jeden Fall einer meiner ganz großen Favoriten im HFC-Trikot, so mit seiner Spielweise, auch mit seiner bisweilen grimmig oder manchmal gar lustlos wirkenden Art. Aber wenn er dann gebraucht wurde, war er doch da, hat für HFC-Verhältnisse relativ viele Tore gemacht, hat damals mit Sören Bertram, mit Anigogia zeitweise so ein magisches Dreieck gespielt. Und das war eine Zeit, die mir sehr viel Spaß gemacht hat. Und das ist ein Typ, an den ich immer noch gerne denke, so.
Ja, also kann ich dir jetzt, habe ja nie mit ihm zusammengespielt, vom Namen her mir natürlich geläufig, Stürmer und so weiter. War das noch Zweitliga-Zeit beim HFC oder war das, also Dritte Liga weiß ich sicher, war das erst noch Zweitliga oder nee, nur Dritte also
zweite,
Liga?
Zweite Liga beim HFC war ja nur direkt nach der Wende, 92 die Saison. Ja, dann ist ja, der HFC ja richtig, richtig tief gefallen, so sogar bis in die Verbandsliga runter und dann so über ewig lange Jahre in der Oberliga zurück in die dritte Liga beziehungsweise Oberliga, dann wurde neue dritte Liga eingeführt. So, gab es ja eine Zeit lang noch die Regionalliga als vierte Liga. Ist ja jetzt immer noch so. Aber mit teilweise 3 Staffeln und das wurde immer mal hin und her gemodelt. So, und dann ist der HFC irgendwann zurück in die dritte Liga gekommen, das heißt aus dem Amateurfußball zurück in den Profifußball. Und ist erstmal mit der Aufstiegsmannschaft in die Saison gegangen und das war relativ aussichtslos und dann mussten sie im Winter nachlegen und dann haben sie 5 neue geholt und das waren, und das ist, finde ich, immer noch eigentlich unfassbar, das waren 5 Volltreffer, die sie da geholt haben.
Ja.
Da war Daniel Ziebig dabei, war der Kollege Leistner dabei und so weiter, also wirklich gute Leute, die sie geholt haben. Und dann haben sie Timo Furuholm aus Düsseldorf ausgeliehen. So. Und der hat dann geknipst und hat sie zum Klassenerhalt geschossen. Und dann musste er zurück nach Düsseldorf. Und naja, dann gab es noch so ein lustiges Bild, wie irgendwie nur noch sein Staubsauger in seiner Wohnung in Halle stand. Und dann gab es eine Petition, dass er zurückkommen soll. Und dann kam er zurück und hat gleich im ersten Spiel einen Elfmeter verschossen und dann trotzdem eine Bude gemacht.
Okay, nicht schlecht. Ja, so genau bin ich nicht drin, aber klar, wenn du es so erzählst, absolut nachvollziehbar.
Ja. Ja, dann kommen wir zu deiner Nummer 1.
Ach so, das war von hinten nach vorne gelistet sozusagen. Ich habe ja von
ja, Besten oder zu, ne? Ja, ja, aber oder zu dem, der halt noch fehlt bei dir.
Bin ich noch, ja. Ja, den muss ich mir jetzt irgendwie spontan aus den Fingern saugen. Also die üblichen Verdächtigen, so wie Messi, ist natürlich absolut genial und sowas, aber braucht man nicht. Weiß nicht, sagt ja irgendwie gefühlt wahrscheinlich jeder. Finde ich jetzt absolut jetzt richtig, richtig geil fand. Auch wenn ich den Verein nicht mag, ist Thiago. Ne? Thiago von Bayern München. Der Typ einfach, der, ja, was der für Bälle schlägt, was da trotzdem, obwohl er so ein feiner Techniker ist, für eine Mentalität hat, auch nach hinten mitarbeitet und rettet, dann einfach. Ja, ich weiß nicht, was der für ein Radar irgendwie im Hinterkopf angebracht hat. Der weiß genau, wo jeder Gegenspieler ist. Wenn er einen Ball bekommt im ersten Kontakt, macht er direkt hier einen von seinen komischen Wackelbewegungen und geht in die richtige Richtung weg und legt den Ball direkt 2 Meter vor und hat ihn komplett im Lauf. Also der macht schon gerade richtig, richtig viel Spaß zuzugucken.
Thiago oder nix?
Genau. Da gab es ja was von Pep
genau. Guardiola. Genau. Und ja, da ist mir eine Szene lustigerweise in Erinnerung geblieben. Wahrscheinlich der einzige Fehlpass, den er jemals gespielt hat. Steht er im Mittelfeld und das war kurz vor Weihnachten. Und dann lief auf der Werbebande im Bayernstadion lief so ein roter Weihnachtsmann von der Mittellinie zur Eckfahne.
Und dann hat er den geschickt, den Weihnachtsmann.
Ja, genau.
Oh nee, das weiß ich jetzt gerade nicht. Habe ich auf jeden Fall nicht mehr im Kopf.
Ja, aber das war einfach mega lustig, weil er da dachte, dass da Franck Ribéry oder wer im Linksaußen gespielt hat, da startet und der Weihnachtsmann genau das gleiche Rot hatte wie die Bayern-Spieler. Er hat ihn bloß so aus dem Augenwinkel gesehen, dass da einer startet und schickt ihn und dann war das der Weihnachtsmann auf der Werbebande.
War das Heimspiel oder Auswärtsspiel?
Das war Heimspiel.
Ja, was ich die... die Leute vom Marketing dabei gedacht haben, weißt du, ihren Spieler so auf die falsche Fetze zu locken, weiß ich auch nicht. Aber immerhin musst du sagen, der Pass wäre wahrscheinlich angekommen zum Weihnachtsmann.
Ja. wenn der jetzt noch eine gute Ballmitnahme hätte, der Weihnachtsmann, dann wäre es was geworden.
Ja, aber der hat zu viel geschleppt. Ich glaube, der hat wahrscheinlich einen ganzen Sack voll Geschenke mit dabei gehabt.
Das könnte sein.
Der konnte nicht mehr laufen.
Genau. Bleibt noch... meine Nummer 1 und bei mir ist es tatsächlich die Nummer 1, Luis Figo.
Oh ja.
Ja?
Ja, geht ja in die Kategorie mit Ronaldinho und so weiter.
Zidane.
Ja, genau. Ist aber auch irgendwie ist ein bisschen diskriminierend, dass wir hier alle nur so Offensivspieler bringen und sowas. Ne? Also, hat ja auch einige geile, knallharte Verteidiger wie Jaap Stam oder sowas gegeben.
Stimmt.
Aber.
Ja, aber ja. Für Verteidiger ist es immer schwer, in so eine Legendenelf zu kommen, oder?
Ja, das stimmt. Ja. Da hat vielleicht irgendwann Sergio Ramos einfach aufgrund seiner Mentalität und seiner Art und so und ja, der hatte irgendwie vielleicht nochmal große Chance oder Van Dijk. Mhm. Ja, aber ist wirklich schwierig, das stimmt. Nee, aber Figo kann ich auch nachvollziehen, absolut. Geiler, ja, Zehner, Mittelfeldspieler. Mhm. Der Portugiese, ne? Ja, genau. Nee, ist okay, ist genehmigt.
Da bin ich sehr dankbar. Ich glaube, das war auch wieder so zu meiner Jugend. Ich glaube, das war so mein erster richtiger Lieblingsspieler. Und er ist ja dann noch zu Real Madrid gegangen, bevor sie dann dahin kam. Und dann kann ich mich noch erinnern, bei der WM 2002, und da gab es von der Bravo Sport so ein Kartenspiel mit jeweils 4 Spielern von allen Mannschaften oder irgendwie sowas, also so ein Quartett. Mhm. Und Luis Figo war im Prinzip so der Geheimtrumpf. Der war in jeder Kategorie der Zweitbeste. Das heißt, er hatte irgendwie die zweitmeisten Länderspiele, hatte die zweitmeisten Tore, hatte nach sich dann den zweiten Akt. Das heißt, wenn du ihn im Blatt hattest, wusstest du, kannst im Prinzip
nur einer kann dich schlagen. Nur einer
genau,
kann
dann, schlagen dann kriegst du ja so ein Gefühl dafür. Zidane war gerade dran, okay, dann kannst du Marktwert spielen oder der beste Torschütze war gerade dran, dann nimmst du das. So, und wo du immer wusstest, okay, mit Figo gewinnst du eigentlich die Runde.
Er war dein Trumpf sozusagen.
Ja, genau. Und ganz nebenbei einfach auch ein geiler Fußballer, der echt Spaß gemacht hat, zuzuschauen. Genau. Naja, da haben wir doch eine gute Truppe zusammen. Ein Torwart haben wir. Im Panewitz, den können wir auch in der Innenverteidigung spielen lassen. Ja, ist ein bisschen offensiv, hast du schon gesagt, aber und einen bräuchten wir noch. Da kannst du ja dann sozusagen irgendwie auch noch in der Innenverteidigung mithelfen.
Ja, doch. Ich mache so ein Gleitspieler. Innenverteidiger nicht so gerne, aber Innenverteidiger Sechser so.
Ja.
Genau, ich verteidige hinten mit, aber dann schalte ich mich trotzdem mal wie so, sag schon. Wie ist der Kollege von Lucio von Leverkusen und Bayern?
Oh ja.
Der da mit seinen 3-Meter-Schritten dann nach vorne gestiefelt ist, auf einmal im Sturm aufgetaucht ist. Das war auch geil.
Das stimmt. Ah, ich könnte das jetzt stundenlang machen, dass wir über solche Spieler quatschen.
Na, hoffen wir mal, dass die Zuhörer vom Podcast alt genug waren, dass sie unsere ganzen Klassiker noch kennen überhaupt.
Da mache ich mir keine Sorgen, da sind viele, die immer mal irgendwelche HFC-Spieler aus den 70ern und 80ern noch mit anbringen, wenn ich danach frage, da habe ich jetzt selber gar nicht so einen großen Überblick, insofern bin ich da guter Dinge, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mit diesen Spielern auch was anfangen können und falls ihr Bock habt, könnt ihr gerne in unserer Facebook-Gruppe, die heißt genauso wie dieser Podcast Bartkurvenversteher, auch eure Lieblingsspieler einfach mal schreiben und noch mitdiskutieren, ob ihr mit unserer Auswahl irgendwie mitgehen könnt, ob ihr wen völlig anderes gewählt hättet. Würde mich interessieren. Vielleicht ergibt sich daraus irgendwie noch was, was wir dann das nächste Mal besprechen können. Gut, Jan, damit bin ich heute am Ende angekommen.
Na klar, super.
Ja, vielen Dank für deine Zeit. Ist ja jetzt doch ein gutes Stündchen geworden, was wir aufgenommen haben.
Ja, sehr gerne, aber ich meine, Zeit ist das, was ich auf jeden Fall gerade Mathe zur Verfügung habe. Von daher sehr gerne.
Ich wünsche dir, dass sich das bald wieder ändert. Ich wünsche uns allen, das habe ich im Podcast mit dem Präsidenten schon gesagt, dass wir bald wieder zum Fußball dürfen, als Fans, als Reporter und vor allem als Spieler, dass irgendwann das Leben dann doch wieder einigermaßen normale Form annimmt und ein bisschen weitergeht. Darauf freue ich mich sehr und ich hoffe, dass das bald ist. Ich wünsche dir eine gute Zeit bei deinem Homeoffice und bei deinen Aktivitäten so machst. Und ja, würde mich freuen, wenn wir uns dann auch bald mal wieder sehen.
Ja, danke dir erstmal und ja, die Freude wäre ganz meinerseits. Wird Zeit, dass es irgendwie mal wieder in geordnete Bahn kommt alles, ne?
Genau. Und dann für euch, wie immer noch der Hinweis, falls ihr das noch nicht getan habt, könnt ihr uns natürlich abonnieren bei Spotify, bei Apple, iTunes, im Podcatcher eurer Wahl. Überall sind wir zu finden, genau wie auf unserer Homepage mdrsachsenanhalt.de oder über unsere App. Es gibt diese Facebook-Gruppe, ich habe das gerade gesagt, die heißt genau wie dieser Podcast, Bartkurvenversteher. Und da könnt ihr gerne beitreten, könnt mitdiskutieren. Und dann werden wir schauen, wie es hier im Podcast weitergeht. Aber ich werde mir da was überlegen und ihr werdet bald wieder von uns hören. Macht's gut, habt eine gute Zeit und ganz vielen Dank, Jan Washausen.
Sehr gerne, macht's gut. Ciao, ciao.
Bartkurvenversteher, der MDR Sachsen-Anhalt HFC-Podcast.